Er bleibt also doch. Max Verstappen verlängert seinen Vertrag bei Red Bull. Auch Alex Albon und Carlos Sainz verlängern ihre Teamverträge bei Williams. Und Isa Katscher wird dieses Formel-1-Wochenende in Zandvoort verpassen. Wir sprechen über die Top-Themen mit unserem Formel-1-Insider Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ihr könnt natürlich erstmal an dieser Stelle ein Abo da lassen, mir künftig nichts mehr zu verpassen. Kostet bekanntlich nichts auf YouTube und dann könnt ihr jetzt hier nach der Sommerpause gemeinsam mit uns durchstarten. Ja, Ralf, ich würde sagen, wir sprechen erstmal über dieses absolute Top-Thema. Max Verstappen bleibt bei Red Bull, er geht nicht zu Mercedes, nicht zu McLaren. Er hat sich nicht so richtig committed in den letzten Rennen, in den Pressekonferenzen zu Red Bull, aber jetzt dann doch zum Heimrennen die Verkündung, er bleibt bis 2030. Wie überrascht bist du von dieser Entscheidung?
Nach der Entwicklung der letzten Wochen gar nicht. Und wie gesagt, die Zahl 2030 ist nur eine Zahl. Also ich bin überzeugt, es gibt weiterhin diese Ausstiegsklausel. Das heißt, ob er wirklich bis 2030 bleibt, das hängt jetzt von beiden Parteien ab, von ihm. Und auch, ob Red Bull das Auto abliefert, das er halt braucht, um wieder vorne anzugreifen. Ich denke, Red Bull hat ihm ein Angebot gemacht, das konnte wollte er unter diesen Umständen nicht abschlagen, auch mit der Perspektive, dass es immer diese Hintertüren weiterhin gibt. Das heißt, es hat sich für ihn gar nicht viel geändert, außer dass er für das Gleiche, was passieren kann, noch mehr Geld kriegt. Und ich denke einfach, McLaren und Mercedes haben zwar mit ihm verhandelt und gesprochen, aber sehr halbherzig. Dazu kann ich später was sagen, was das heißt. Also mich hat es jetzt nicht unter den Umständen überrascht. Für mich war es die beste Alternative oder der beste Kompromiss, den Max jetzt eingehen konnte unter den Umständen. Und ja, deswegen alles andere als überraschend.
Ja, du hast schon gesagt, diese Leistungsklausel dürfte weiterhin da drin stehen, dass er rausgehen könnte. Denkst du auch, dass die Verstappens, die ja auch, also vor allem der Manager sagt ja auch, Verstappen will auch ein Siegerauto haben, dass da noch weitere drin sind, dass man halt gerade für 2027 da auch viel vom Team erwartet und er sonst auch wieder abspringen könnte?
Ja, wie jetzt die genaue neue Klausel heißt, weiß ich nicht, aber es ist bestimmt eine, die ungefähr sagt, dass er bis zum bestimmten Zeitpunkt 27, nehmen wir mal an, September 30. oder was auch immer, einen gewissen Platz in der Fahrer-WM belegen muss. Das heißt, nehmen wir mal an, er ist Dritter mit knappem Abstand, dann würde das ja für ihn bedeuten, er hat die Möglichkeit zu gewinnen. Also es ist eine Klausel, die mehr oder weniger seine Zukunft bei Red Bull mithilft zu entscheiden, weil wenn gar nichts geht, ja, dann kann er immer noch wechseln. Also Red Bull ist auf jeden Fall in der Bringschuld, jetzt zu beweisen, dass sie es besser machen als dieses Jahr in Zukunft.
Was weißt du da ungefähr über die Zahlen, die Verstappen da jetzt bekommt? Er war sowieso schon der Top-Verdiener der Formel 1. Da wird er nochmal einen großen Schlag oben drauf bekommen haben, oder?
Ja, wenn man nur am Geld geht, ist er der große Gewinner. Wie gesagt, die anderen haben halbherzig verhandelt. Halbherzig heißt, ein Fahrer will ja auch einen gewissen Gegenwert sehen und vor allen Dingen auch die Bereitschaft, was ein anderes Team für ihn geben will. Das heißt, wie bereit die sind, ihn unbedingt haben zu wollen. Und ich denke, wenn da Zahlen im Raum stünden, wo er vielleicht weniger verdient als bei Red Bull, wäre das immer noch genug. Aber es geht ja um Wertschätzung. Das ist bei den Superstars so, wie im Fußball auch so. Und dann ist auch einer, ich will nicht sagen beleidigt, aber dann geht in einem Kopf eines Fahrers ja auf, wo, naja, die wollen jetzt so ein bisschen hier mit mich runterdrücken und so, und das lasse ich nicht mit mir machen, dann probiere ich lieber noch einmal bei dem Team, das mich groß gemacht hat, ob wir nicht da doch nochmal einen Turnaround kriegen. Und damit kann er die ja auch noch mitärgern. Also das Geld in dem Fall ist ein Gradmesser für Wertschätzung, und die Wertschätzung haben McLaren und Mercedes ihm wohl nicht genug gegeben. So muss man das verstehen.
Ja, und am Ende hat er sich dann für den Red Bull-Verbleib entschieden. Haben sich die anderen Teams vielleicht so gedacht, ja gut, du wirst bei uns wahrscheinlich einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein besseres Auto bekommen, dafür kriegst du halt weniger Geld. War das so ein bisschen die Denke, oder Ja, eigentlich passen unsere Paarungen. Wir haben es gar nicht so mega nötig, dich zu verpflichten, dass man deswegen auch so ein bisschen vom Preis dann runtergegangen ist, beziehungsweise vom Gehalt.
Das spielt Taktik immer eine Rolle und Gedankenspiele. Also wenn einer unbedingt ihn hätte haben wollen, dann glaube ich, hätte er alle Mittel ausgeschöpft, die zur Verfügung standen. Bei McLaren bin ich mir nicht sicher, da hört man mal so und mal so, wie viele finanzielle Mittel die wirklich im Background haben, um so einen Superstar wie Verstappen zu verpflichten. Also mit Prämien und so, glaube ich, reden wir da schon von 70 bis 80 Millionen Euro im Jahr, die man dann raustun müsste. Also das ist schätzungsweise auch irgendwas in dem Bereich, die Summe vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wenn die Red Bull jetzt raustut. Das ist jetzt nicht so hochgegriffen. Das könnte man so ungefähr mit allem drum und dran annehmen. Damit ist er oder war er schon nochmal der bestverdienste Fahrer der Formel 1. Aber er würde auf jeden Fall lieber Siege mitnehmen. Aber ich denke, er nutzt die Formel 1 auch mit Red Bull, um seine Wahrensherzenssache weiter zu promoten. Und wir wissen ja, das ist Nordschleife zum Beispiel, sein GT3-Programm, er will mit seinem Mercedes-Team weitermachen. Ich denke, da ist Red Bull ihm halt auch entgegengekommen. Bei den anderen wäre ich mir dann nicht so sicher. Mercedes mal ausgeklammert.
Ja, das ist natürlich auch ein zentrales Thema bei Max Verstappen, betont er auch immer wieder und ist ja auch fernab der Formel 1 immer viel auf anderen Strecken unterwegs und vor allem natürlich mit seinem eigenen Team, wie du schon gesagt hast.
Man müsste viel Geld in die Hand nehmen, um den Unterschiedsfahrer zu kriegen. Das ist er nun mal auch in der Meinung von den meisten. Wenn der Unterschiedsfahrer aber den Unterschiedsfahrer nicht machen kann, weil sein Auto selbst für jemanden Verstappen nicht gut genug ist, ja, dann kann ich auch Mercedes, McLaren und Ferrari verstehen, dass man ihn lieber da lässt, wo er keine Chance hat. Wenn man aber der Meinung ist, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen und er ist genau das Mosaik-Puzzlesteinchen, das noch fehlt, um das Gesamtbild, nämlich den WM-Titel zu bekommen, dann glaube ich, wird was passieren bei den anderen Teams. Da muss man ja auch die Entwicklung sehen.
Ja, genau, haben wir auch schon in anderen Videos häufiger gesagt. Dass Hamilton Tür könnte vielleicht nochmal aufgehen bei Ferrari, Russell bei Mercedes, bei McLaren vielleicht in Piastri, der dann nach 2027 geht. Also da könnte es tatsächlich ja dann mehr Optionen geben. Also in dem Sinne ist es ja eigentlich eine Vertragsverlängerung mit einer Situation, die sich eigentlich kaum verändert hat, nur dass der Vertrag jetzt nochmal ein bisschen länger bei Verstappen geht.
Na gut, wenn man es mal knallhart formuliert, hat Verstappen, kriegt Max für das Gleiche, was er dieses Jahr hatte, nur noch mal ein bisschen mehr Geld, kurz gefasst.
Ja, also ja, in dem Sinne auch keine wirklich langfristige Bindung, aber eben nur, wenn Red Bull wirklich abliefert. Also in dem Sinne auch smart gepokert.
Ja, so ein Vertrag macht keinen Spitzenfahrer. Auch, hat noch nie jemand gemacht, das ist in der Formel 1 unüblich, dass einer blind einen 5-Jahres-Vertrag macht, ohne die Möglichkeit zu haben, Klauseln einzubauen. Ja, wenn es gar nicht funktioniert, dann bin ich aber zu gut und muss irgendwo anders hin. Also das ist völlig logisch. Ja. Das kann mir auch keiner erzählen. Diese Klauseln, wie sie auch immer aussehen, würde es geben. Aber das haben wir ja erklärt.
Ja.
Es geht ihm darum zu sehen, dass Red Bull nächstes Jahr ist ja auch die Basis, um zu sehen, ob sie auch übernächstes Jahr hinaus konkurrenzfähig in dem seinem Sinne sind. Das will er jetzt sehen. Und wenn sie das nicht sind, dann glaube ich, hat sich nichts geändert, außer dass er mehr Geld kriegt.
Genau. Also nach außen erstmal ein Bekenntnis, aber wenn man das genauer sich alles anschaut, könnte es trotzdem nächstes Jahr Verstappens letzte Saison bei Red Bull dann werden, Ralf. Ja gut.
Ja, theoretisch ja, ist das so, aber wozu das jetzt auch geführt hat, das kann ich auch verstehen, dass erstmal dieses Jahr Ruhe ist. Weil die meisten davon ausgehen, die sehen nur 2030 und aha, jetzt ist erstmal Ruhe bis 2030. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht so. Aber für die meisten ist jetzt erstmal Ruhe im Karton. Es wird nicht jedes Mal nach ihm gefragt, wo geht er nächstes Jahr hin. Könnte man theoretisch, übernächstes Jahr dann, könnte man theoretisch, aber wird keiner machen, weil sie sich erstmal damit zufrieden geben und damit ist Ruhe im Rennstall. Und auch Max muss nicht mehr dumme Fragen, oder nicht dumme Fragen, sondern jedes Mal die gleichen Fragen beantworten. Ich glaube, es hat das Verstappen-Management, die Familie, er selbst, wer auch immer, sehr gut gemacht. Und es war auch mit im Grund zu sagen, jetzt muss erstmal Ruhe rein, also machen wir so einen Vertrag. Und natürlich mit den gleichen Hintertüren, aber an die denkt in dem Moment dieses Statements keiner mehr. So sehe ich das.
Ja. Gut, dann bleiben wir gespannt, wie Red Bull nächstes Jahr performt, denn davon hängt natürlich dann auch wieder die Zukunft des viermaligen Weltmeisters ab. Was du von Red Bull aktuell hältst, könnt ihr euch gerne in den vorigen Videos nochmal anschauen, was du denen da jetzt in Zukunft zutraust. Gut, Ralf, Max Verstappen, wir bleiben noch beim Thema, bekommt einen neuen Teamkollegen in Zandvoort, also einen neuen Alten, ja, muss man ja besser sagen, Liam Lawson, ja schon zwei Rennen an der Seite von Verstappen 2025 gefahren, dann aber wieder degradiert wurden zu den Racing Bulls. Ja, und jetzt ist Lawson wieder im Cockpit in Hadjar, kann nicht mitfahren. Was steckt dahinter?
Ja, offiziell, und was man mir so sagt, hat er macht ja als Training auch Kampfsport und auch so ein Sandsack oder eine Abwehrbewegung, wenn man trainiert und so, ich sag mal, Boxschläge mit seinen großen Handschuhen abfedern muss. Irgendwas ging da schief. Und er hat sich halt das Handgelenk irgendwie angebrochen oder gebrochen jedenfalls. Habe ich gehört, er wollte unbedingt fahren, aber Red Bull hatte medizinische Zweifel und haben sie jetzt meiner Meinung nach richtig entschieden, den Lawson hochzuziehen, ihm nochmal die zweite Chance zu geben. Und wir haben ja noch einen Comebackler, nämlich Yuki Tsunoda, wird dafür in sein altes Racing Bull Team kommen. Das heißt, der gibt ja auch ein Comeback sozusagen. Und was Red Bull natürlich auch sehen will, ist, was schwierig ist zu veranstalten oder zu bewerkstelligen, aber glaube ich auch ein Ziel ist, zu gucken, wie ist der Red Bull im Vergleich zu dem Racing Bull. Weil da haben sie ja den Lawson als Beweis. Wenn der jetzt bei dem Red Bull noch besser aussieht, dann kann zumindest Red Bull Racing sagen, naja, wir haben doch das bessere Auto. Wenn der aber total abfällt, könnte man ja sagen, naja, er kommt mit dem Red Bull weniger klar als mit dem Racing Bull, also ist das einfach gesagt das bessere Auto. Das will man jetzt sehen. Aber der Vergleich ist schwierig, der hinkt ein bisschen, denn nochmal, wenn der Red Bull ein Auto ist, das sehr schwierig zu fahren ist, also ein Verstappen-Auto, sage ich mal, und wenn es dann funktioniert, da oben mitmischen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass der zweite Fahrer das auch kann. Das hat Lawson ja letztes Jahr auch schon mal feststellen müssen, mhm, beim Red Bull, der ja am Ende des Jahres dann doch eines der besten Autos war. Und wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich verstehe ich jetzt, wenn alles normal läuft, den Vergleich, dass man Lawson hinnimmt, so gut ist der Red Bull Racing, er bringt seine Normalleistung da und da und die führt zu dem und dem Ergebnis und kann damit vergleichen, bei den Racing Bulls wäre er doch in letzter Zeit regelmäßig, wie Lindblad auch, ins Q3 kam und immer ein Punktekandidat war. Also ich glaube, da versucht man ein bisschen auch zu vergleichen.
Gut, viel Eingewöhnungszeit hat er nicht, klar, Simulator und Co. wird er auch vorbereitet, aber jetzt haben wir auch ein Sprintwochenende, ein freies Training nur ist jetzt auch nicht das Allerleichteste und dann noch mit dem ganzen Energiemanagement Zeugs, was ja vielleicht bei Red Bull dann auch wieder ein bisschen anders ist als beim italienischen Team. Ja, was traust du ihm dazu? Vielleicht sogar so zu performen direkt wie Isaac Hadjar oder ist das zu viel, was man da warten darf?
Es kommt darauf an, wie er mental das hinkriegt, weil er hat ja diese Narben, sage ich mal, dass er schon nach zwei Rennen, Red Bull sagt, entlastet wurde, er sagt, entlassen wurde letztes Jahr. Und natürlich steckt das in einem drin. Und vielleicht will er auch dann zu viel jetzt beweisen und wenn er natürlich super performt, hat Red Bull natürlich dann Erklärungsnot zu sagen, warum er ihn dann nicht in einem Auto lässt, nur Hadjar war ja ziemlich gut. Also unter normalen Umständen, ja, ohne gebrochenes Handgelenk. Das heißt, da liegt die Latte schon sehr hoch für Lawson. Schwierig zu sagen, weil es kommt darauf an, wie das Auto funktioniert in Zandvoort. Ob es eher gutmütig ist, dann aber langsamer, sodass Max auch nicht so mitmischen kann oder ein richtig giftiges Ding, mit dem Max klarkommt, dann könnte Lawson wieder ein Problem kriegen. Was das Energiemanagement betrifft, ich glaube, das ist ganz okay, weil sie haben ja im Prinzip den gleichen Motor und da gibt es vielleicht andere Einstellungsknöpfe, glaube ich aber nicht, weil die da dadurch, dass sie ja ein Motorhersteller sind auch, der beide beliefert, glaube ich, ist das jetzt das kleinste Problem.
Ja, stimmt. Anders als früher, als Red Bull und Toro Rosso zwischenzeitlich mal unterschiedliche Motoren hatten. Ich glaube, Red Bull mit Renault und Toro Rosso mit Ferrari. Ja. Okay.
Das war ein Problem, aber das ist ja dieses Jahr nicht so.
Genau, damals konnte man ja einfach Vollgas geben. Da musste man ja nicht ständig aufs generelle Energiemanagement achten. Die guten alten Zeiten in der Formel 1, Ralf. Ja, für Lawson auch ein wichtiges Rennen zwecks Zukunft, ne? Denn dieser Nikola Zolov aus der Formel 2, der ja auch zum Red Bull Nachwuchskader gehört und die Formel 2 auch gerade anführt, klopft da schon ordentlich an die Tür bei den Racing Bulls und gilt dann so als Nachfolger von Lawson. Deswegen ist dieses Rennen jetzt auch für ihn nochmal doppelt wichtig, auch zwecks seiner eigenen Formel 1 Zukunft.
Formel 1 Zukunft weiß nicht, weiß ja nicht, welche anderen Teams noch an ihm interessiert werden, aber was Red Bull betrifft, glaube ich das schon. Weil, wie gesagt, das Zolov steht auf dem Sprung und die Philosophie, dass man junge Talente, die es verdient haben, hochgehoben zu werden, die ist ja da. Den will man dann ja nicht irgendwo parken, sondern dann auch in Anführungszeichen nutzen. Die Ausbildung, die man mit ihm gemacht hat, die finanziellen Sachen, die man gebraucht hat, um ihn so weit zu bringen, da will man ja dann irgendwann Nutzen haben, dann macht es auch finanziell total Sinn, ihn dann den Racing Bull zu geben. Und da Lindblad ja als Supertalent gilt, der auch einen guten Job macht in seinem Rookie-Jahr dieses Jahr, der jetzt 19 ist und eigentlich bis letztes Jahr nur 18 war, der sitzt bestimmt nicht auf dem Schleudersitz. Denn wenn es um einen Fahrer geht, den Zolov ersetzen muss, dann ist es natürlich Liam Lawson. Völlig klar.
Ralf, dann haben wir noch Alex Albon und Carlos Sainz, die wurden jetzt auch nacheinander bei Williams bestätigt. Gut, also Sainz soll ja so ein bisschen auf Audi spekuliert haben und auch auf Red Bull, wenn Verstappen da gegangen wäre. Direkt nach der Verstappen-Verkündung kam praktisch dann auch die von Carlos Sainz bei Williams. Blieb ihm einfach keine andere Wahl, dem Spanier? Oder warum bleibt er jetzt dann doch bei Williams, wo er eigentlich nicht so ganz happy ist mit der Entwicklung des Teams?
Ich glaube, es ist so gegenseitig wie Team und Fahrer hatten wohl keine andere Wahl. Es gibt keine anderen Bräute, die an denen Interesse haben. Also heiratet man wieder. Ich weiß nicht, oder verlängert die Ehe. Also ich glaube, Sainz war genauso ein Mangel an Alternativen bei Albon. Und wer will im Moment in Williams fahren, weil das müsste schon ein Paydriver sein. Denn Williams ist wirklich in ein Loch gefallen und deshalb steht auch James Bowles, der Teamchef, sehr unter Kritik, mit Recht, finde ich. Und auch für die Zukunft sehe ich da nicht so rosig. Und warum soll Williams dann nicht das Beste, was sie dieses Jahr noch haben? Ich glaube, das sind die beiden Fahrer, die am wenigsten dafür können. Sie sind wenigstens die für die Zukunft sichern. Das macht alles Sinn.
Ja, also genau, Albon bleibt auch das für dich keine Überraschung, ne? Hast du ja gerade gesagt, nee. Keine Alternativen da. Und hält er eigentlich bei Sainz auch gut mit. Ich finde jetzt auch gerade in dieser Saison wieder mehr im Vergleich zum letzten Jahr, wo er Sainz dann richtig losgelegt hatte. Gut, Ralf, ja, Sanford steht jetzt an, ein recht langsamer Kurs. Ich denke, wir werden auch nicht so viel Energiemanagement und so davon mitbekommen. Ich denke, die können recht viel volle Lotte fahren. Auch dann natürlich besser für die stärkeren Piloten, die mehr den Unterschied machen können, da in den Kurven schneller gefahren werden kann. Ja, können natürlich auch ein bisschen regnerisch werden, aber wer ist für dich denn so der Grundfavorit an der Nordseeküste?
Der Grund ist immer Mercedes. Die müssen auch weiterentwickeln, damit sie das Level halten. Aber wenn bei denen alles glatt läuft, besonders bei Kimi Antonelli, dann ist er schon der Favorit. Was soll sich da jetzt so groß ändern an dieser Prognose? Dann, glaube ich, muss man McLaren beobachten, die ja stark zurückgekommen sind, die letztes Jahr stark in Sanford waren. Piastri hat da gewonnen und Norris sah auch gut aus, bis ihm der Motor kaputt ging. Also McLaren ist da und Ferrari, ja, mal schauen. Sind wahrscheinlich auch da, wo sie die letzten Wochen waren. Das wird eng, zum Glück. Im Qualifying, wer die wenigsten Fehler macht oder, ich sag mal, das Auto am besten am Limit bewegt, der wird da auf Pole stehen von den 6 Autos, behaupte ich mal. Mhm. Oder sagen wir mal so, vielleicht reichen bei Mercedes 96% statt 100 und sie schaffen es trotzdem. Das ist so ein bisschen der Leistungsvorsprung. Der ist zwar knapp, aber den ich schon so sehe. Und Red Bull, ja, muss man sehen. Das ist ja, die letzten waren nicht schlecht, was Max Verstappen betrifft, aber für mich sind die jedes Mal so eine Art Zauberflöte. Ne? Mal gucken, was da geht. Und ich weiß auch nicht, ob es ein Vor- und Nachteil für Red Bull ist, dass wir nur zum Glück für mich oder vielleicht auch den Fans ein freies Training haben, weil dann geht es ja morgen gleich ins Qualifying für den Sprint. Das heißt, ab da zählen schon Ergebnisse. Das kann so oder so sein. Wenn Red Bull das gleich am Freitag hinkriegt, dann kann das ein Vorteil sein. Wenn die aber da in der Luft hängen, dann können sie wieder nach hinten gehen. Also da wage ich jetzt noch keine Prognose. Grundsätzlich glaube ich, ist das Auto ein bisschen besser geworden, aber für mich nicht so konstant, dass man jetzt schon sieht, zum engeren Favoritenkreis zählen soll. Ich glaube, da fehlt ihnen noch ein bisschen was. Da muss schon mehr passen als bei Mercedes sowieso und McLaren mit dem auch und Ferrari, die ja auch manchmal sich selbst im Weg standen, aber grundsätzlich vom Speed her auch immer dabei sind.
Ja, Laura Mackies hat ja auch gesagt, dass man durch diesen doch noch spannenden WM-Kampf 2025 da am Ende auch noch Ressourcen gelassen hat, die jetzt dann beim 26er Auto natürlich fehlen. Ja, und wollen dann entsprechend wahrscheinlich auch früh auf 27er Auto setzen, haben aber auch ihren klaren Entwicklungsplan für die Saison, den sie durchziehen wollen. Ja, das Thema Entwicklung wird natürlich uns auch noch die ganze weitere Saison begleiten. Gerade so Mercedes gegen Ferrari, wo es dann noch punktetechnisch recht eng ist. Ferrari hat auch angekündigt, die wollen weiter fast jedes Rennen irgendwas bringen. Mercedes will jetzt aber auch mal ein bisschen Gas geben mit Upgrades. Also das wird ein großes Wettrüsten noch in der zweiten Saisonhälfte.
Ja, dann wird Toto Wolff auf die Barrikaden gehen, weil er hat ja gesagt, eigentlich müsste Ferrari vom Reglement her ja sein Pulver fast schon verschossen haben. Und dürfte gar nicht mehr so viele Pfeile im Köcher haben. Das heißt, wenn das so ist, dass die das trotzdem weitermachen, dann wird Toto Wolff sagen, ja, wie geht das? Was er ja so ein bisschen angekündigt, dass das eigentlich nicht gehen dürfte von der Budgetdeckelung und so weiter. Und was Mercedes betrifft, ja, die können sich jetzt nicht auf dem super Auto ausruhen, das sie am Anfang der Saison hatten. Da kamen ja auch schon Updates. Aber ich denke, die wissen, was zu tun ist. Man steht in der Formel 1, wird nach mindestens zwei Rennen schon bestraft. Und
Ja.
das dürfen sie nicht. Dafür sind die Abstände nicht groß genug. Das heißt, wenn die zwei Zehntel nochmal verlieren gegenüber Ferrari oder McLaren, dann sind sie nicht mehr das beste, schnellste Auto und das muss man verhindern. Das Level einfach mitgehen.
Ja. Also auch das wird noch mal richtig, richtig spannend. Ja, also um Siege wird wahrscheinlich Nico Hülkenberg nicht mehr mitfahren, aber er durfte jetzt gestern seinen Geburtstag feiern, 39 Jahre ist er geworden. Und vielleicht erleichtert ihn das ja auch ein bisschen, dass das mit Sainz sich jetzt erstmal erledigt hat. Was glaubst du, wie Nico Hülkenberg so eine Nachricht auffasst, dass Sainz ja seinen Vertrag bei Williams verlängert?
Offiziell würde er den coolen Sack mimen und sagen, das ist ihm doch völlig egal. Er wusste ja, dass es kein Problem ist, aber intern, glaube ich, fällt da schon zumindest ein kleiner Stein von der Brust, weil man hat schon zu viel erlebt und man weiß ja, wie die Politik im Hintergrund der Formel 1 so passiert. Und ich denke, der Teamchef Binotto ist nicht jemand, auf den sich Nico Hülkenberg hundertprozentig, was Vertrauen betrifft, verlassen kann. Das würde er nie offiziell sagen, aber das hat die Vergangenheit von Binotto gezeigt. Er hat einfach nicht den Charakter, dass er unbedingt das hält, was er einem vorher sagt. Das behaupte ich immer, hört sich hart an, aber ich glaube, da ist ja Binotto nicht der Einzige. Er ist ja da keine Ausnahme. Der Formel 1 ist ein knallhartes Geschäft. Da wird viel erzählt, aber solange das nicht schriftlich festgehalten ist, muss dann sich keiner dran halten. Gehört ja Lügen praktisch zum Geschäft. Und das heißt aber nicht, dass Hülkenberg, wenn die Situation so ist, dass Binotto sich trotzdem umguckt, Sainz wäre ein Kandidat gewesen, aber es gibt ja noch einen Oliver Baehrmann zum Beispiel, der ja bei Red Bull jetzt nicht mehr angesagt ist. Er stand ja auch ein bisschen zur Debatte im Fall der Fälle, wenn Max wirklich geht. Dann glaube ich, ist das einer, vor allem weil ihn ja Binotto auch durch die Ferrari Jugendakademie kennt, wo er ja herkommt, Binotto. Der könnte immer noch eine Gefahr werden für Nico Hülkenberg. Sage ich jetzt einfach mal so. Wenn man an Hülkenberg zweifelt, wenn wirklich da Risse in der Beziehung sind, die ja nicht in Pressekonferenzen oder bei Interviews gezeigt werden, dann ist er immer trotz seins immer noch nicht auf der sicheren Seite.
Okay. Und um was geht es für ihn am Wochenende in Sandford? Was traust du Audi zu?
Ja, das ist auch so ein bisschen die Wundertüte, ne? Mal gucken. Ja, sie müssen sich halt steigern, weiterentwickeln. So dass sie etwa auf Racing Bull Niveau kommt, das ist das, was ich jetzt erwarte. Das heißt, aus eigener Kraft fähig sein, immer ins Q3 zu kommen und dann im Rennen keine technischen Probleme haben. und das Auto dann so konstant weiterentwickeln, dass sie halt auch regelmäßig in die Punkte fahren können. Das müssen jetzt keine Siege oder Podium sein, das kann keiner erwarten, aber regelmäßig in die Punkte und ich sag mal, Alpine angreifen und Racing Bull, das ist schon das, was ich von ihnen erwarte.
Ja, lief ja jetzt auch dann vor der Sommerpause besser, mehrfach in die Punkte gefahren in Serie. Und Ralf, dann haben wir natürlich abschließend noch im heutigen Video Aston Martin, die ja mit dem neuen Honda-Aggregat jetzt am Start sind, haben ja das große Chassis-Update schon in Umgang gebracht, einen klaren Sprung gemacht. Und denkst du, dass sie jetzt sogar Punkte holen könnten in Sandford?
Ja, spannend, weil der Motor war ja so weit hinten dran, dass selbst das neue Chassis vielleicht noch gar nicht so zur Geltung kam, weil immer noch der Nachteil da war vom Motor. Ich glaube, man hat gesehen, dass das Chassis schon besser geworden ist, aber sie waren ja auch ein bisschen näher dran oder nicht mehr so weit weg, sollte man besser sagen. Und wenn der Motor jetzt den entscheidenden Sprung macht, der war das große Handicap. Das Chassis war zwar auch nicht gut, aber es war ja alles so eine Verknüpfung von Gesamtheit, sage ich mal. Und ja, Honda muss schon vom Motor eine halbe Sekunde mindestens finden, damit Aston Martin, ich sag mal, zumindest die rote Laterne abgibt, was Performance betrifft. Und dann, da muss das Ziel, also wenn sie einen Megasprung machen, dann würde mich wundern, dann also reden wir hier von 2 Sekunden. Ich glaube, wenn sie insgesamt 1 Sekunde schneller sind, dann können sie halt zumindest da mit Williams und Co. mitmischen. Und das müsste erstmal das Ziel sein, um dann darauf für nächstes Jahr auf diesen Erkenntnissen aufzubauen. Aber wie gesagt, spannend ist, wie gut ist der neue Honda-Motor wirklich.
Ja, also man hat schon gelesen von einer halben Sekunde, die du auch gerade angesprochen hast, dann könnten sie ja vielleicht sogar in den Top 10 kratzen, werden wir alles in Sandford sehen, wobei das jetzt nicht die motorenprädestinierteste Rennstrecke ist, aber sie haben auch das neue Chassis und dann werden wir mal sehen, ob Alonso dann plötzlich Zählerchen einsammelt oder sogar Lance Stroll. In diesem Sinne, Ralf, danke für heute und dann melden wir uns morgen nach dem Sprint-Qualifying wieder. Bis dann,
Alles
ciao.
klar, bis dann, tschüss.